Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Ja, meine lieben Damen und Herren, schön, Sie wieder bei unserem monatlichen Podcast begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in diesem prachtvollen Herbst, ebenso wie die Börsen in den letzten Wochen, wo ja ein eindeutiger weiterer Anstieg bei den internationalen Aktienmärkten zu verzeichnen war. Christian Nemeth und ich werden Ihnen heute wieder einen Überblick über die aktuellsten Geschehnisse sowie einen Ausblick jetzt auf die kommenden Tage und Wochen geben. Und somit darf ich dich, lieber Christian, auch ganz herzlich wieder bei uns begrüßen.
Ja, freut mich, dass wir uns wieder zusammensetzen.
Danke dir für deine Zeit. Christian, in der Vorbereitung zu unserem Podcast besprechen wir ja immer gemeinsam die wichtigsten Themen, von denen wir beide glauben, dass das die Themen sind, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten interessiert. Wir lassen aber auch sehr mit großer Freude Fragen einfließen, die ja auch von unseren Gästen gestellt werden. Und haben somit immer ein sehr buntes Potpourri an Themen, die uns alle angehen.
Aber diesmal haben wir viele Themen gehabt.
Insofern möchte ich es gleich am Anfang kurz zusammenfassen und sozusagen clustern. Im Vordergrund die Quartalsberichte.
Sehr wichtig.
Da wollen wir heute besonders auch die sogenannten Impulsgeber mal ansprechen. Ein weiteres Thema, die Notenbankentscheidungen, Christian, von letzter Woche, die FED und EZB.
Auch sehr wichtig.
Ja, die ja, wie auch im letzten Podcast betont hast, ein sehr, sehr wichtiger Treiber an den Märkten sind. Und auch ein Thema, was unsere vielen Anleger sehr beschäftigt, die Kurskorrektur im Gold wollen wir betrachten. Und wenn uns noch ein bisschen Zeit bleiben sollte, schauen wir uns auch gern den Shutdown an in den USA, der zwar keine Auswirkungen an den Börsen erkennen lässt, aber auch keine in der Hinsicht ist, so wie es derzeit aussieht. Aber ich würde sagen, Christian, dann legen wir einfach mal los. Beginnen wir bei den Quartalsberichten. Ich habe schon erwähnt, dass wir hier auf die Impulsgeber eingehen möchten, also jene Faktoren, die zu den sehr positiven Berichten jetzt geführt haben. Was konkret, Christian, ist da im Vordergrund gestanden?
Naja, es ist nach wie vor dieses Thema künstliche Intelligenz. Ja.
So ist es,
also das ist irgendwie das Dauerbrenner-Thema, wobei man sagen muss, auch insgesamt, wenn man jetzt auf vor allem natürlich mal auf Amerika schielt, aber es sind auch die Unternehmensberichte auch in Europa gut, sind gut,
ja.
Aber Amerika ist natürlich rein von der Dimension her, von der Bedeutung und auch von den zukunftsgerichteten Themen natürlich stärker im Fokus, das ist so. Ja. Und natürlich da sehr viel sich um das Thema AI, künstliche Intelligenz dreht, wo ja viele, viele Milliarden investiert werden, dann schauen natürlich auch die Investoren genau drauf, zahlt sich das aus, haben wir hier eine Blase? Und man muss sich das so vorstellen, was im Moment die Börsen sehr stark bewegt, ist auf der einen Seite die Verflechtung dieser großen Tech-Konzerne, ja, gegenseitig Geschäft und Kapitalbeteiligungen, ja, Nvidia beteiligt sich an OpenAI, Microsoft wandelt seine Beteiligung da jetzt in eine wirklich, sagen wir mal, auch zukunftsgerichtete, in einer zukunftsgerichteten Strategie um, wird es also jetzt mehr in eine nicht mehr Non-Profit, sondern profitorientierte Gesellschaft, wie wird das alles aufgeteilt? Und da entstehen natürlich Fragen, ist das eine Blase? Also Unternehmen A beteiligt sich am Unternehmen B, B ordert wieder bei A, A liefert wieder an B und so schraubt sich das nach oben. Mhm. Ja? Und wir sprechen hier ja wirklich von enormen Beträgen. Ja? Und da muss man schon auch festhalten, die Börse hat hier bei den Quartalsberichten, vor allem von den großen Magnificent Seven Unternehmen hier schon differenziert. Also wenn man sich anschaut, es sind ja noch nicht alle raus. Nvidia kommt ja traditionellerweise immer sehr spät am Ende der Berichtssaison. Aber wenn man sie anschaut, zum Beispiel, es waren die unmittelbaren Kursreaktionen jetzt bei Alphabet, bei Microsoft, bei Apple relativ verhalten. Es waren gute Ergebnisse. Aber wenn man sie jetzt anschaut, zum Beispiel Meta, wurde hier vom Markt in der ersten Reaktion, also am Kurstag nach der Veröffentlichung, eher abgestraft, ist um mehr als 10% nach unten gegangen, weil man hier schon eher gesehen hat, es gibt auch für 2026 nochmal große Investitionen in den Infrastrukturbereich. Also die CapEx wird hier weiter anwachsen und darunter sollte natürlich dann auch der Free Cashflow leiden und das ist etwas, was die Investoren dann nicht so gerne sehen. Ja. Auf der anderen Seite, Amazon hat sehr, sehr gute Zahlen berichtet, Gewinnwachstum ausgezeichnet, aber vor allem, weil die Cloud-Sparte hier innerhalb des Unternehmens hier noch einmal positiv herausgestochen ist. Ja, man schaut auch auf die Kosten, es werden hier auch entsprechend Stellen gestrichen, weil man hier auch glaubt, dass man hier mit Effizienz noch einmal wettbewerbsfähiger sein kann. Das hat hier zu einem Kurs Plus geführt, in einer fast ähnlichen Dimension wie Meta nach unten ist Amazon nach oben gegangen. Ja, das heißt, es wird nicht alles in einen Topf geworfen. Ja, es ist nicht alles, wo Geld investiert wird. Und wir sprechen hier teilweise von hunderten Milliarden, die ja in die Kapazitäten, Rechenkapazitäten investiert werden, sondern es versucht schon, der Markt hier genauer hinzuschauen und hier zu selektieren, wo sehen wir auch bei aller Zukunftshoffnung schon früher auch hier einen Return an das Investment. Und ich glaube, das ist schon auch ein Zeichen, dass die Blasenbildung zwar möglich ist, aber vielleicht jetzt nicht so akut, wie es vielleicht bei manchen hier immer im Vordergrund steht.
Das heißt, du siehst deine Blasenbildung nicht realistisch an?
Also ich sage mal, wir haben eine hohe Konzentration, ja, und eine Blase, wenn man sich zurückerinnert, wo war die letzte Blasenbildung, dann war das natürlich für die, die schon länger an der Börse mit dabei sind, war das die Tech-Blase vor 25 Jahren.
Schon länger her.
Da waren wir schon im Geschäft, da haben wir uns auch mit dem beschäftigt, nur damals war das natürlich extreme Bewertungsverzerrungen, kein Umsatz, kein Cashflow, keine Erträge und das kann man jetzt nicht sagen. Okay. Wenn man Nvidia jetzt ein bisschen auch nochmal herausgreift, auch wenn hier die Zahlen erst später veröffentlicht werden, unglaublich erfolgreiches Unternehmen in den letzten Jahren und Quartalen und was es so besonders im Moment macht ist, dass obwohl die Unternehmensgröße jetzt schon wirklich enorm ist, das größte Unternehmen weltweit, ja, ist trotzdem die Wachstumsrate immer noch überdurchschnittlich. Also wir sehen ja oft bei, gerade im Technologiebereich, wenn ein Unternehmen klein ist, ja, dann kannst du schnell einmal Wachstumsraten von 100-200% haben. Nur natürlich, also wenn die Basis 10 ist, kann ich anders wachsen, als wenn die Basis 100 ist. Ja. Und 1% macht halt dann einen ganz anderen absoluten Beitrag. Und das, was wir sehen bei Nvidia, ist, dass natürlich sich die Wachstumsraten auch abschwächen, aber im Verhältnis zu der Unternehmensgröße exorbitant hoch sind, immer noch. Und das führt eben dazu, dass im Moment es das wertvollste Unternehmen ist. Ja, es ist immer die Frage, springt man da rein und springt man nicht rein. Das ist jetzt nicht unser Thema im Podcast. Wir machen nicht Einzeltitelempfehlungen, aber das war das erste Unternehmen, das jetzt 5 Billionen geknackt hat. Ja, und wenn man sich das einmal ein bisschen vor Augen führt, das bedeutet, wenn du alle Weltaktienmärkte der Reihe nach auflistest, nach der Dimension her, dann gibt es nur 5 Aktienmärkte, und da sprechen wir jetzt nicht von einzelnen Unternehmen, sondern DAX und ATX und italienische und was auch immer du hernimmst. Ja, es gibt nur 5 Märkte, die von der Marktkapitalisierung größer sind als Nvidia als einzelnes Unternehmen.
Ja. Unfassbar, also Nvidia fast so groß wie ein eigener Index.
Ja, oder eigentlich größer als bis auf 5 einzelne Märkte, jeder einzelne andere Markt. Ja. Und das ist natürlich, also wenn Nvidia natürlich 5%, 6% plus oder minus macht, ja, dann sind das Dimensionen, die schon auch makroökonomische Relevanz dann haben können. Ja. Und das ist schon auch etwas, was wir sehen, weil man auch immer im Moment, also du hast auch in deiner Einleitung gesagt, der Aktienmarkt im Oktober war sehr positiv, das stimmt. Aber es gibt natürlich dann schon warnende Stimmen. Ja. Die Bewertung ist nicht billig, gehen wir noch drauf ein. Ja. B, wir haben eine sehr, sehr hohe Konzentration. Ja. Wenige Unternehmen prägen das Kursgeschehen. Und das kann man sich auch wirklich anschauen. Im Fachjargon wird das Breath genannt, also wie viele Unternehmen unterstützen diese Kursentwicklung. Also wenn man sich anschaut, Europa ist gut unterwegs, Amerika ist gut unterwegs, dann ist schon ein großer Unterschied, dass im Markt Breath, also in der Tiefe, in der Breite, wie viele Unternehmen tragen diese Rallye, es einen großen Unterschied gibt zwischen Europa und Amerika. Ja, in Europa ist es eine wesentlich größere Vielzahl. Wir haben nicht einzelne dominante Unternehmen. Ja, ist auch sicherlich ein Wettbewerbsnachteil, weil wir in diesen Technologieführern einfach nichts entgegenzusetzen haben hier lokal. Aber insgesamt der Markt wesentlich breiter aufgestellt ist und die Kursbewegung trägt. In Amerika erneut dieses Bild, das wir vielleicht schon vor 9 oder 12 Monaten gehabt haben, hoher Fokus auf ganz wenige Unternehmen und die treiben den Markt in jede Richtung. Also wenn es nach oben oder nach unten geht, wird das durch ganz, ganz wenige Aktien im Moment bestimmt. Und was interessant ist, dieses selbe Phänomen von hoher Konzentration sehen wir auch bei der Volatilität. Mhm. Ja, das heißt, wir haben im heurigen Jahr sehr, sehr wenige Tage, die aber dann einen Großteil der insgesamten Volatilität der ersten 10 Monate ausmachen. Und das ist der höchste Stand im Verhältnis, also jetzt muss man sehr weit zurückgehen, muss man in die 80er Jahre zurückgehen, wo wir so eine hohe Konzentration auf wenige Tage haben, wo Volatilität dann ausbricht. Okay. Ja. Und ansonsten ist das Marktgeschehen sehr, sehr ruhig. Das heißt, wir haben viel Konzentration auf wenige Titel. Wir haben viel Konzentration auch auf wenige schwankungsreiche Tage. Ja? Und das führt eben dazu, dass die Börse lang, also von nach außen hin sehr, sehr ruhig ist, aber dann an wenigen Tagen mit wenigen Titeln für sehr große Aussetzer sorgt. Das ist auch fürs aktive Management natürlich keine leichte Situation, ja. Weil du nur wenig Zeit hast, mit wenig Titeln hier dich so zu positionieren, um hier ein Alpha zu erzeugen. Ja, also es ist eine nicht einfache Situation und man sieht auch, und das ist vielleicht eben auch, wenn wir noch auch kurz auf die Bewertung auch gehen, jetzt kommen warnende Stimmen, die sagen, ja, Amerika ist teuer. Wir sagen, ja, es ist teuer, aber nicht ohne Grund. Ja, und das Zweite, wo man aufpassen muss, ist, also man sieht es jetzt auch in den letzten Tagen, sind auch Kommentare gekommen, teilweise auch von Unternehmenslenkern, CEOs von renommierten Firmen, die sagen, ja, wir warnen ein bisschen, vielleicht ist hier ein bisschen zu viel Überschwang da drinnen, aber das ist wenig fundiert, ja, weil ich habe keine Substanz in so einer Aussage und man muss auch sagen, die Bewertung im kurzfristigen Bereich ist ein schlechter Indikator für die Kursbewegung. Ja. Mhm. Bewertung ist ein gutes Indiz für sehr, sehr lange Zeiträume. Also wenn ich heute investiere und ich habe ein eher höheres Bewertungsniveau, dann wird auf die nächsten 10, 15 Jahre, weil ich schon von einem höheren Niveau stehe, die per anno Rendite vielleicht um einen Tick schwächer sein, als wenn ich gerade bei einer Phase anfange, die sehr günstig bewertet ist. Also das ist klar, wenn ich weiter unten im Kursverlauf einsteige, dann ist es so. Aber das geht über sehr, sehr lange Zeiträume. Ein Markt kann durchaus, wenn er jetzt teuer ist, die nächsten 12, 24 Monate wesentlich teurer noch werden und viele Kursgewinne sind da noch abzuholen. Und das heißt nicht unbedingt nur, wenn etwas teuer ist, dass unbedingt eine Korrektur bevorsteht. Mhm. Ja. Es ist ein gewisses Indiz, keine Frage, aber es ist sehr schlecht geeignet, um hier kurzfristiges Market Timing zu betreiben. Wie generell diese Disziplin, wie wir immer wieder ja natürlich betonen, generell schwierig ist. Deswegen auf die Qualität setzen und im Markt investiert bleiben und in the long run davon profitieren.
Absolut. Ja. Aber kurz zusammengefasst, teuer ja, aber nicht überbewertet.
Überbewertet würde ich nicht sagen. Ja, ja, es ist sicherlich, wir haben in einzelnen Segmenten ein hohes Niveau erreicht und das nicht ohne Grund. Wird das weitere Potenzial beeinflussen? Mit Sicherheit. Aber wie gesagt, der Trend ist nach wie vor sehr erfreulich. Wir haben auch von der Wirtschaftsseite Unterstützung. Wir haben auch der Notenbanken Unterstützung. Das nächste Thema, auf das wir uns ja auch noch konzentrieren wollen heute. Also insofern ist das Umfeld nach wie vor attraktiv. Ja.
Gut, dann springen wir gleich in die Zinspolitik. Wie du schon erwähnt hast, USA, Europa. Die FED hat letzte Woche die zweite Zinssenkung in diesem Jahr vorgenommen, ja, hat um ein Viertel, also 0,25% gesenkt, liegt jetzt bei 3,75. EZB hat die Zinspause verlängert, belässt diesen Einlagenzinssatz bei 2%. Japan hat die Leitzinsen unverändert gelassen. All das, Christian, war ja im Wesentlichen vom Markt erwartet gewesen.
Korrekt.
In unserer Vorbereitung bist du aber kurz darauf eingegangen, dass du sagst, die Details und die Hintergründe der Zinssenkung sind durchaus spannend. Kannst du das einmal ein bisschen genauer erläutern?
Also es war ja im Markt fest eingepreist, also es haben alle damit gerechnet, dass diese 0,25% in Amerika kommen.
Genau.
Die Notenbank hat auch geliefert, also Haken dran, fertig. Ja. Und was schon spannend ist, ist, wenn man dann die Details sich ansieht, ja, und die Kommentare dazu ansieht, und da möchte ich zwei Dinge herausstreichen. Das eine ist mal, es war nicht eine Zinsentscheidung, wo alle Noten, also alle stimmberechtigten Notenbankvertreter dieselbe Meinung hatten. Ja, wir hatten einen Notenbankvertreter, das ist Stephen Miron, der auch eher kurzfristig ja von Präsident Trump als letztes ernannt wurde, der in der Regel sehr, sehr offensiv auch immer ins Rennen geht. Der hätte für 0,5% gestimmt, also um 50 Basispunkte, also einen doppelten Schritt, also einen großen Schritt, ja. Und das ist jetzt auch eine Neuigkeit, ja. Wir hatten auch einen Vertreter von der Fed aus Kansas, ja, der für keine Änderung gestimmt hat. Das heißt, wir haben sowohl Abweichungen von den realisierten 0,25 nach oben als auch nach unten. Ja, das heißt, die Notenbankvertreter sind hier in ihrer Sichtweise, in der Interpretation auch nicht überall gleicher Meinung. Ja, und das hat in der Pressekonferenz dann auch der Fed-Chef Jerome Powell auch nochmal betont, ja, dass die Währungshüter hier unterschiedlich die Zahlen und Daten interpretieren. Ja. Und das ist schon auch, das war dann eigentlich der Paukenschlag, wenn man so will, in der Zinsentscheidung. Er hat auch gesagt, dass die nächste anstehende Entscheidung im Dezember keine ausgemachte Sache ist, ja, sondern dass das halt dann auch wieder neu interpretiert wird, neu entschieden wird. Ja. Und das war für den Markt dann schon überraschend. Man hat auch gesehen, dass kurzfristig auch während dieser Pressekonferenz der Aktienmarkt in Amerika einen Tick nach unten gegangen ist. Der hat es dann auch relativ rasch wieder aufgeholt, weil auch Unternehmensergebnisse an dem Tag präsentiert waren, war ein dichter Tag, ja, mit viel Information. Aber vor allem auch auf der Rentenseite haben wir gesehen, gerade im zweijährigen Bereich, dass die Renditen hier einen deutlichen Sprung nach oben gemacht haben. Ja. Und die implizite Wahrscheinlichkeit, also man kann das ja aus der Futures-Kurve ableiten, von praktisch fast 100% Sicherheit, die Fed macht was im Dezember, ist auf 70% gesunken. Mhm. Ja. Und das geht dann einfach so mit einem Fingerschnippen, ja, ja. Dass die Perzeption, die Wahrnehmung sich verändert. Jetzt ist nach wie vor die Wahrscheinlichkeit größer, die Fed macht nochmal was im Dezember, als sie macht nichts. Aber es ist nicht so eine vielleicht fest ausgemachte Sache. Und es zeigt eben auch diese Abweichungen in beide Richtungen, dass hier schon auch diskutiert wird. Und auch die amerikanische Notenbank hat das gleiche Problem wie alle anderen. Die Datengrundlage aufgrund des Government Shutdowns, ja, ist schlechter als üblich. Ja. Mhm. Wir haben nicht alle Daten, ja, und ob sich das bis Dezember bereinigen wird und ob dieser Knoten aufgelöst wird, das wissen wir alle nicht. Ja. Da gibt es unterschiedliche Stimmen dazu. Heute, wir haben heute den 5. November, heute haben wir jetzt den längsten Government Shutdown in der Geschichte. Ja. Der Druck nimmt zu, ja, das sehen wir, ja, weil natürlich auch gewisse Zahlungen, die jetzt überbrückt wurden, ausgehen. Also da war jetzt am 1. November waren der Stichtag, eben vor allem für die Krankenzuschüsse, also die staatlichen Zuschüsse für die Krankenversicherung, ja, und es geht dann weiter. Am 15. geht es dann auch in Richtung Gehaltszahlungen für das Militär. Also da wird es dann schon langsam, es kommen auch sensiblere Themen. Und es gibt auch so Umfragebörsen natürlich auch, wo man sagt, okay, wie lange wird der Shutdown noch dauern oder wann ist es zu Ende? Und die meisten gehen im Moment eher dahin, dass es, sagen wir mal, bis Ende November, spätestens bis Jahresende schon zu einer Einigung kommt. Und man sieht es jetzt auch in den Schlagzeilen, es scheint ein bisschen Bewegung da hineinzukommen. Es ist jetzt noch nicht ein wirklich, sagen wir mal, wirtschaftliches Phänomen, auch wenn es den Amerikanern doch auch Geld kostet, das können sie sich leisten, ja. Aber Es ist etwas, was mit zunehmender Dauer unangenehmer wird, nicht nur von der Datenlage, sondern eben auch dann Bremsspuren irgendwann mal hinterlassen wird. Mhm. Aber wir sind zuversichtlich, dass sich das einmal lösen wird. Wir haben auch eher damit gerechnet, dass man das nicht innerhalb von 3 Tagen über die Bühne bringt. Ja. Aber ich denke mir, man sollte jetzt nicht noch einmal Wochen und Monate damit verbringen. Mhm. Also ich hoffe, da kommt Bewegung rein.
Okay. Ja. Wo stehen denn wir, was jetzt die FED-Entscheidung für Dezember anbelangt, unsere Einschätzung?
Ja, das ist auch, also bei unsere Kollegen in Vaduz sind auch ein bisschen vorsichtiger. Die hatten schon über den Sommer hinweg nicht fix damit gerechnet, dass im Dezember was kommt. Ja. Was man schon auch merkt, ist, dass die Arbeitsmarktdaten, sofern wir welche sehen, mhm, es gut untermauern würden, dass ein Zinsschritt nochmal kommt, okay, im Dezember.
Nochmal, ja, um die 25.
Also mehr, okay, als 25, das schließe gut ich aus. Das wäre auch im Verhältnis zu den jetzigen 2 Zinsschritten vollkommen unverständlich. Ja, also es geht eher darum, machen Sie eine Zinspause oder nicht. Und ich glaube, die größere Wahrscheinlichkeit aktuell, und das ist auch das, was die Märkte im Moment hineininterpretieren, ist, dass noch was kommt. Aber wie gesagt, wir haben bis dahin schon noch wichtige Informationen, die der Markt verarbeiten muss. Und dann wird man sehen.
Dann schauen wir mal, ob aller guten Dinge 3 sind.
Ja, absolut, ja. Aber prinzipiell glaube ich, was ja die Unterstützung von der Notenbankseite ist, ist ungebrochen. Wir werden es auch im nächsten Jahr immer wieder noch als Rückenwindfaktor haben. Geht jetzt nicht ins Bodenlose, aber ich sage einmal, die Notenbank hat ja jetzt doch lange eine Pause gehabt und ich glaube, da sehen wir schon noch was.
Ja, ja, ja. Okay. Dann lass uns zum letzten Thema kommen, Christian. Aus meiner Sicht doch sehr spannend und von den Kunden auch immer wieder nachgefragt, ist jetzt diese doch massivere Kurskorrektur bei Gold, ja, von doch fast über 10%. Also wenn ich jetzt den Höchststand nehme mit dem Tief von letzter Woche vergleiche, aktuell liegen wir bei ganz knapp unter 4.000 Dollar für die Feinunze. Was sind denn die Hauptgründe jetzt dieser Korrektur? Und vor allem, und das ist die Frage, die immer gestellt wird, ist das jetzt ein Signal für weitere Korrekturen oder ist einfach Geduld nun Gold wert und der aktuelle Wert ist ein schöner Spruch, oder? Geduld, ja, ist Gold wert. Und der aktuelle Wert ist jetzt wirklich ein optimaler Einstiegszeitpunkt für ein längerfristiges Engagement in Gold, so ich bis jetzt noch nicht dort investiert bin.
Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Wenn du dir die Kursentwicklung anschaust, dann waren wir Ende August, ja, waren, mhm, wir noch deutlich unter 3.500. Ja. Ja. Und innerhalb von 1,5 Monaten ist praktisch der Goldpreis um 1.000 Dollar pro Unze nach oben gegangen. Genau. Also das ist ein irrsinniger Move nach oben, ja, dass es hier mal zu einer Kurskorrektur kommt, ja, von, jetzt sagen wir mal so um die 10%, ja, das ist vernünftig, das ist gesund.
Okay.
Ja.
Okay.
Was wir schon merken ist, es sind 2 Dinge. Strukturell die Notenbanken, vor allem aus dem asiatischen Raum, einige Emerging Markets Notenbanken werden strukturell weiter Gold kaufen. Ja, ich glaube, das ist auch stark politisch beeinflusst. Das hängt mit möglichen Sanktionen zusammen. Das hängt mit der generellen Unsicherheit und dem etwas schwindenden Vertrauen in das US-Finanzsystem, in den US-Dollar. Man möchte sich breiter diversifizieren. Man hat lieber das Gold selber in der eigenen Notenbank, als wie jetzt in US-Treasuries, die vielleicht mal eingefroren werden können. Das ist ein Machtinstrument etc. Ja, deswegen werden die Chinesen weiter kaufen, wenn die Inder kaufen etc. Das ist so. Das sehen wir auch, also in den offiziellen Statistiken der letzten Jahre, da hat der Anteil der Zentralbanken an der Nachfrage sich mehr als verdoppelt. Das ist aber ein Phänomen, das haben wir schon 2022, 2023, 2024 gesehen, sehen wir heuer. Das ist stabil, das ist weiterhin substanzielle Nachfrage da. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wird wirklich alles offengelegt oder kaufen die Chinesen nicht vielleicht deutlich mehr, als sie es wirklich ausweisen? Das werden wir nie eruieren können, aber es gibt natürlich hier eine strukturelle Nachfrage nach Gold, auch von der Notenbankseite. Mhm. Mhm. Was neu dazugekommen ist in den letzten, sagen wir mal, 6 bis 12 Monaten, ist, dass auch über ETFs, auch über Retail, über, genau, entsprechend das Privatkundengeschäft hier mehr Nachfrage da ist. Das zeigt auch, wenn wir mit Kunden sprechen, es ist in aller Munde, jeder spricht darüber, ja. Und das ist natürlich volatiler. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten Ende Oktober, wie also diese Korrektur war, wir hatten auch den stärksten Rückgang in Gold-ETFs, ja, seit der Aufzeichnung. Es ist auch vorher extrem viel reingegangen, aber auf einer Wochenbasis war das der größte Ausfluss an Kapital in diese Produktgattung, ja. Seit es Gold-ETFs gibt. Ja. Mhm. Gibt ja auch viele andere Kanäle, mit denen man Gold entsprechend kaufen, verkaufen kann. Aber das ist etwas, wo wir Zahlen deutlicher und schneller sehen. Ja. Wenn du mich fragst, eine gesunde Korrektur, werden sich strukturell die Rahmenbedingungen verändern? Nein. Kriegen wir Rücken- oder Gegenwind von der Zinsseite? Eher Rückenwind, weil einfach die Zinsdifferenz, also Gold hat jetzt keine Zinsen, keine Dividenden, aber die Amerikaner doch eher noch nach unten gehen, die EZB ist schon unten, die Japaner sind generell tief. Ja. Also ist, sagen wir mal, der Zinsnachteil wird weniger, ja, in den nächsten 6-12 Monaten. Wird die private Nachfrage jetzt plötzlich abreißen? Das glaube ich auch nicht. Ja. Werden wir wieder so einen Run sehen wie vom Juli, August bis in den Oktober um $1,000 in ein paar Wochen? Das glaube ich auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir eine gewisse Konsolidierung jetzt haben. Man sieht auch wenn der Markt jetzt auf der Aktienseite oder auf der Bondseite eher risikoavers ist, dann profitiert im Moment Gold nicht uneingeschränkt. Ja, also das ist im Moment stark auch, glaube ich, durch Angebot und Nachfrage hier mehr kurzfristiger Natur geprägt. Aber die Welt wird nicht sicherer in den nächsten Monaten. Die Nachfrage ist da. Man muss aber auch dazu sagen, in ganz langen Verhältnissen liefern die, sagen wir mal, renditeträchtigeren Investments eine deutlich bessere Performance. Das ist so. Ja, auch wenn Gold jetzt in den letzten 1-2 Jahren hier deutlich aufgeholt hat, schau dir 10 Jahre an, schau dir 20 Jahre an, geh weiter zurück. Es gibt hier auch, und das muss man auch immer wieder mitbedenken, es gibt hier sehr, sehr lange Phasen, wo du mit Gold auch nichts verdient hast. Ja, das ist so.
Ja, es geht wie immer um die Beimischung.
Eine Beimischung macht Sinn. Ja, wir haben es auch bei uns drinnen. Wir haben auch diskutiert, was machen wir was? Gehen wir raus, gehen wir rein, stocken wir auf. Wir haben gesagt, nein, wir belassen das im Moment bei der Position. Es ist so volatil. Hier kurzfristiges Timing ist sehr schwierig. Ja, wir haben auch die Gewinne nicht mitgenommen, weder bei 3,5 noch bei fast 4,4. Ja.
Gut so.
Und ich glaube, das ist gut so, weil wir eigentlich schon länger jetzt auch da investiert sind. Aber alles zusammengefasst, strukturell schaut das weiter gut aus. Werden wir jetzt den nächsten gleich Run haben auf 5.000, das glaube ich auch nicht. Also,
gut, dass unsere Goldposition in der Vermögensverwaltung bleibt aufrecht.
Bleibt eine kleine Beimischung. Und ansonsten sagen wir ja auch immer, das muss jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Manche wollen es gar nicht, andere wollen es viel. Für uns ist es eine taktische Geschichte, weil einfach im Moment viel Momentum drinnen ist.
Ja.
Und wenn wir sehen, dass hier andere Assetklassen wieder attraktiver sind kurzfristig, dann nehmen wir es auch wieder raus.
Mhm. Wunderbar.
Ja.
Christian, dann... Wir haben heute ein bisschen überzogen.
Ich hoffe, wir hatten aber spannende Themen.
Naja, es waren 3 große Themen, die uns sehr bewegt haben dieses Mal.
Es ist viel
Mal.
Passiert. Es ist wirklich viel passiert.
Wir werden, glaube ich, dann das Thema der Asset Allocation einfach auch auf den nächsten Podcast nehmen, weil das wird dann auch sehr interessant.
Hat sich nicht viel verändert.
Genau.
Ja, also wir sind konstruktiv, aber man muss auch das Risiko anerkennen, aber kein Grund zur Panik. Fundamentaldaten sind gut.
Wunderbar. Sehr gut. Dann sage ich einfach mal wieder mal ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute, Christian. Voller packender, spannender Themen. Nächste Aufnahme und somit die letzte in diesem Jahr dürfen dann wieder Anfang Dezember für Sie zur Verfügung stellen, meine Damen und Herren. Auf alle Fälle, wir haben es vorher besprochen, vor dem Krampus und vor dem Nikolaus. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Herzliche Grüße, Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.